SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
In unserem Gehirn gibt es eine Region, die ein bisschen wie ein Seepferdchen aussieht, der Hippocampus. Dort wird unser Gedächtnis koordiniert, eine Schaltzentrale unserer Erinnerungen. Die Stunde des Seepferdchens heißt jetzt ein Buch von Stefan Krass, in dem er auf besondere Weise Erinnerungen nachgeht. Stefan Krass ist Schriftsteller und Hörspielautor, war früher SWR-Essay-Redakteur. Geboren 1951, eine Nachkriegskindheit in der westfälischen Provinz, die Jugend in den 60er und 70er Jahren im Aroma der Bundesrepublik. Wie er davon erzählt und was das mit dem Seepferdchen zu tun hat, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Krass. Grüße Sie.
Ja, hallo.
Ja, Herr Krass, Erinnerungsbücher gibt es viele, auch an Kindheit und Jugend in der bundesrepublikanischen Provinz. Was hat Sie inspiriert oder vielleicht sogar herausgefordert, auch eins zu schreiben?
Ja, da muss ich sagen, das war gar nicht so sehr der Impuls, jetzt unbedingt zu diesen Erinnerungsbüchern noch eins hinzuzufügen. Was mich interessiert hat und was mich herausgefordert hat, das war der Zugang, dieser methodische Zugang, das Verfahren, das ich gefunden habe. Ohne das hätte ich das Buch gar nicht geschrieben. Es gibt zwei Bücher, die sozusagen Pate stehen. Das eine ist Joe Brainard, I Remember, und das andere ist Georges Perec, Je Me Souviens. Diese beiden Bücher, der eine unschwer zu erkennen, ist Amerikaner, Joe Brainard, Ich erinnere mich, das ist auch übersetzt worden ins Deutsche, der Perec leider nicht bisher. Und das besondere Verfahren liegt eben darin, dass jede Episode, dass jeder Eintrag, dass jeder Gedankensplitter, jeder Erinnerungsfetzen mit dieser litaneihaften Formel »Ich erinnere mich« eingeführt wird. Also im Grunde genommen, vielleicht nicht jeder Satz, aber jede Episode wird mit diesem rituellen Satz eingeführt. Und das ist sehr schön, weil es der Erinnerung selber nachspürt. Denn die Erinnerung ist ja nicht etwas Konsistentes, etwas Kohärentes, wo man sagen kann, ich möchte mich jetzt gerne mal erinnern an den Zeitraum vom 3. April 1954 bis zum 6. Mai 1955, sondern die Erinnerung selber ist ja episodisch, sprunghaft, assoziativ.
Also da kommt unser Seepferdchen ins Spiel.
Da kommt das Seepferdchen ins Spiel. Nicht chronologisch und nicht systematisch, sondern mit der Erinnerung verhält es sich ja ein bisschen so, wie Heidegger mal über die Gedanken sagte, wir haben sie nicht, sondern sie kommen zu uns. Und so ähnlich verhält es sich mit der Erinnerung auch.
Und sie werden quasi getriggert durch Gerüche, durch Dinge, durch Düfte und so weiter.
Zum Beispiel.
Das Ganze folgt einer Chronologie, würde ich sagen, von der Kindheit im Fabrikantenhaus heute in den 50er Jahren über den Studenten im Aufbruchsrausch der 70er bis zum jungen Redakteur. Das ist so grob der Bogen, folgt aber Assoziationen.
Es folgt Assoziationen und das war auch das Interessante beim Komponieren dieser Erinnerungssplitter und dieses Stoffs, dass es ja um eine Collage geht. Und diese Collage ist eben, die besteht nicht aus Dingen, die unmittelbar zusammenhängen, sondern die besteht aus Dingen, die von verschiedenen Seiten kommen. Und das Interessante ist eben bei einer Collage, so eine Collage hat ja auch Bruchkanten an allen möglichen Ecken und Enden. Und das schafft natürlich Raum für die Erinnerungen der Leserinnen und Leser. Es gibt diesen schönen Satz von Victor Hugo, der gesagt hat, ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Satz gefunden habe, wenn ich euch von mir erzähle, erzähle ich euch von euch. Und so ist das Buch auch aufgebaut. Das ist ja jetzt eben nicht nur ein Familienroman oder ein Memoir aus meiner Sicht, sondern es soll ja auch so etwas Ähnliches sein wie ein Generationenporträt.
Die Erinnerungen können ganz simple Erinnerungen sein, ein Murmelspiel, der Geruch nach Baumwolle in der Fabrik, das Ticken einer Standuhr. Aber es gibt auch Erinnerungen zum Beispiel, wie sie als kleiner Junge versuchen, ein Hakenkreuz zu zeichnen und die Mutter schnell das Papier wegnimmt und sagt, lass das. Die Nachwirkungen des Nationalsozialismus sind ein wichtiges Motiv in diesem Buch. Welches Bild, welche Szene kommt Ihnen noch in den Sinn?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Bild. Natürlich, ich meine, viele Szenen handeln davon, die... Also im Elternhaus, mein Vater war Adjutant eines Generals und hat immer gesagt, er hätte nie einen Menschen totgeschossen. Und spätestens mit 68 kam dann auch im Elternhaus der große Bruch, was ja bei vielen Nachkriegskindern so geschehen ist. Es ist eben keine Stunde Null gewesen 1945, sondern es hat eine Kontinuität gegeben. Und diese Kontinuität, besonders in den 50er Jahren, die war von zwei Eckbegriffen geprägt. Das eine war Schuld. Und das andere war Schweigen. Es wurde ja nicht geredet.
Wie schreibt man übers Schweigen?
wie schreibt man über Schweigen, indem man redet, indem man das sagt, was oder darüber spricht, was verschwiegen wurde. Ich weiß noch, dass mein Vater, nachdem ich ihn beim Sonntagsfrühstück nach den Verbrechen in Babi Yar gefragt habe, in der Ukraine, wo zehntausende Menschen ums Leben gekommen sind, da hat er ein Ei nach mir geworfen, nicht? Und hat mich niedergebrüllt. Und es durfte oder es konnte nicht darüber gesprochen werden. Als ich dann alt genug war, dass wir drüber hätten sprechen können, hat er eben geschwiegen. Aber mit dem Schweigen ist ja die Schuld nicht aus der Welt. Es gibt ja diese These von der transgenerationalen Schuld. Das heißt also, die Schuld bleibt und überträgt sich geradezu auf folgende Generationen. Mich hat das ziemlich lange stumm gemacht. Ich habe ja dieses Buch erst relativ spät geschrieben. Habe dabei immer an diesen Satz von Heiner Müller gedacht, der mir lange nachgegangen ist. Irgendwann wollen die Narben die Wunden spüren.
Das ist der eine, der schwerere Teil. Es gibt auch viele unterhaltsame Notate. Ich denke zum Beispiel an eins, als der Vater in den 60ern einen Röhrenfernseher gekauft hat und sich dann plötzlich Sorgen um die Strahlung gemacht hat. Und diese Strahlung mit einem Hornkamm, den er an das Gerät geklebt hat, nach oben lenken wollte.
Ja, mein Vater hatte einen merkwürdig esoterischen Zug. Wenn der irgendwie sich schlecht fühlte, dann ging er zum Arzt natürlich. Und dann hatte er die Türklinke vom Arzt noch nicht ganz geschlossen. Da saß er schon im nächsten Wartezimmer. Und das war bei einem verarmten westfälischen Landadeligen, einem Baron, der als Heilpraktiker seinen Lebensunterhalt verdiente. Und der hatte ihm dann irgendwie, also meinem Vater gesagt, also um Gottes Willen, also Fernsehen ist für Kinder natürlich überhaupt nicht das Richtige. Und ich glaube, erst im Zuge irgendeiner Olympiade wurde der erste Fernseher angeschafft. Aber der musste dann eben mit diesem Hornkamm versehen werden. Der wurde dann unten auf den Fernseher geklebt, völlig verrückt, weil dieser Baron meinem Vater erzählt hatte, dass dann die Strahlen nach oben abgelenkt werden und nicht sozusagen also die Augen der Sehenden schädigen oder die Hirne oder was auch immer.
Grundlage für Ihr Buch war ein SWR-Hörspiel von Ihnen, gesprochen von Matthias Brandt, Das grüne Auge von Falun. Dieser Text ist jetzt eine sehr erweiterte Fassung, unter anderem auch um ein digitales Dossier, das Sie angelegt haben, kann man online abrufen, mit Familienfotos, Artikeln, Dokumenten zu verschiedenen Themen, etwa auch zu dem besagten Röhrenstrahlungsirrtum. Was ist die Idee hinter diesem Dossier?
Ja, die Idee war, das Ganze sozusagen also aus der persönlichen Geschichte herauszuheben und so etwas Ähnliches zu machen wie ein Generationenporträt. Das gelingt natürlich nicht ganz, aber es gibt eine ganze Menge Dinge, die ich ja teile mit meinen Generationsgenossen. Nicht das Elternhaus und ganz spezifische damit verbundene Erinnerungen, aber wir haben ja die gleiche Musik gehört. Wir haben ähnliche Literatur gelesen. Wir waren alle im Tanzkurs. Wir haben alle unsere ersten sexuellen Erfahrungen gemacht. Wir haben ähnliche Schulerfahrungen gemacht. Und auf diese Art und Weise habe ich dann gedacht, dass es schön wäre, wenn man ein Dossier hätte. Dieses Dossier kann man abrufen über die Website des Verlags beziehungsweise über einen QR-Code, der im Buch selber drin ist. Und dann findet man noch sehr viel mehr Stoff. Da sind auch kleine Filme, kleine Audioschnipsel, Zeitungsartikel und das alles mit dem Impuls, eine Art Generationenporträt dort zu erstellen.
So entsteht sozusagen Zeitgeschichte, Gesellschaftsgeschichte in diesem Buch Die Stunde des Seepferdchens, ein Memorandum, erschienen im Verlag Elsinor. Vielen Dank, Stefan Krass, für das Gespräch.
Sehr gerne.